ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Musik, Nachrichten, Unterhaltung aus und für Mecklenburg-Vorpommern. Das hören Sie jeden Tag hier bei NDR 1 Radio MV. Regionales Radio für unser Land. Vor 80 Jahren war das etwas ganz Neues, fast schon Revolutionäres. Damals ging der Landessender Schwerin zum ersten Mal auf Sendung. Wie es dazu kam, was gesendet wurde, darum geht es in diesem Kunstkarten. Mein Name ist Heiko Kräft und ich freue mich, wenn Sie mich beim Stöbern im Archiv begleiten.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Das Pausenzeichen des Landessenders Schwerin. Am 24. Dezember 1945 geht er zum ersten Mal auf Sendung.
Die Verhältnisse waren damals sehr schwierig, musste alles zusammengeholt werden.
Erinnert sich 1965 William Adelt, der erste künstlerische Leiter des Landessenders. Dessen Studio ist in der Schweriner Innenstadt.
Wir fingen damals in der Post an, kriegten in der Post ein Zimmer. Am 22. Dezember haben wir angefangen, dieses Zimmer da oben einzurichten. Und am 24. abends war dann die erste Sendung. Ich weiß selbst noch, ich habe damals eine Rezitation gesprochen mit Cello-Musik.
Es ist ein historischer Moment, denn der Landessender Schwerin ist das erste Radioprogramm aus und für Mecklenburg-Vorpommern. Zuvor wurde das Gebiet von Hamburger und Berliner Sendern mitversorgt. Entsprechend erfreut zeigt sich Wilhelm Höcker, Präsident der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns.
Es ist mir eine besondere Freude, heute, am heiligen Abend des ersten Friedensweihnachtsfestes, nach 6 schrecklichen Kriegsjahren, über einen eigenen Sender zum mecklenburg-vorpommerschen Volk sprechen zu können.
Verkündet der Sozialdemokrat beim Senderstart. Ein Mitschnitt seiner Rede existiert nicht, denn es gab keine Technik dafür. Laut Redemanuskript gibt Höcker damals ein Versprechen ab.
Unter der Ära eines Dr. Goebbels war der Rundfunk ein Instrument der Verhetzung, der Lüge und der Volksverdummung. Während wir diese Einrichtung zu nichts anderem nutzen wollen, als zu sagen, was ist und was notwendig ist.
Es sind nur wenige Menschen, die die erste Sendung des Landessenders hören können. Die technische Reichweite ist äußerst beschränkt. Die Sendeanlage auf dem Dach der heutigen Staatskanzlei ist eine ausrangierte Polizeifunkstation. Leistung 100 Watt.
Man konnte rund um den Pfaffenteich, wenn man ein Empfangsgerät hatte, da konnte man den Sender Schwerin hören. Aber viel weiter ging es nicht. Deswegen auch der Spitzname Pfaffenteichsender.
Weiß Uwe Grützmacher. Er arbeitet als Digitalkoordinator im Schweriner NDR Landesfunkhaus und kennt sich mit der Rundfunkgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns aus. Nicht nur die Reichweite des Landessenders ist ausbaufähig. Auch das technische Equipment im Sender ist reichlich improvisiert.
Das erste Mikrofon, das war das Mikrofon eines Hörgerätes, eines Postmitarbeiters. Und das hat er ausgeliehen und hat seinen Mitarbeitern gesagt, ihr müsst mich jetzt wohl ein bisschen mehr anschreien, weil das habe ich jetzt dem Radio gegeben.
Die Akustik im Postzimmer ist ebenfalls nicht die beste. Zur Eröffnung des Landessenders wird Schuberts Wiegenlied live gesungen.
Hermann Esser, der damalige Tenor vom Staatstheater, er musste, um die Akustik klar herauszubekommen, tatsächlich die Wand ansingen. Das fanden wir alle damals sehr lustig und trotzdem waren wir begeistert von dieser Sendung.
Erinnert sich 20 Jahre später eine Mitarbeiterin des Landessenders, die dabei war. Voll des Lobes zeigt sich nach dem Sendestart die in Schwerin erscheinende SPD-Zeitung Volksstimme.
Schwerin als Hauptstadt des Landes Mecklenburg-Vorpommern musste einen eigenen Sender bekommen. Und es hat einen bekommen. Zwar ist das Programm noch nicht sehr reichhaltig, aber es werden alle Anstrengungen gemacht, Schwerin das innere und äußere Gepräge eines Großsenders zu geben.
Ein Großsender ist die Radiostation in den ersten Monaten tatsächlich nicht.
Der Landessender Schwerin hat zweimal eine halbe Stunde gesendet und zwischendurch wurde dann immer umgeschaltet zum Berliner Rundfunk.
Erzählt Katrin Sobota-Heidelk, Mitarbeiterin im Archiv des NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern. Dort sind aus den ersten Jahren des Rundfunks in Mecklenburg-Vorpommern nur sehr wenige Tondokumente überliefert.
Die ältesten Aufnahmen stammen vom Februar 1946. Da gab es eine Landesdelegiertenkonferenz von KPD und SPD und die wurde tatsächlich aufgenommen und auch bewahrt. Und dazu gab es auch noch einen Kommentar vom Roten Pastor Karl Kleinschmidt.
Die Landesdelegiertenkonferenz von Sozialdemokraten und Kommunisten findet im Schweriner Theater statt. Es geht um den Zusammenschluss der beiden Parteien. Der passiert unter Zwang.
Die Landeshauptstadt Mecklenburg hat heute am letzten Sonntag des Monats Februar 1946 ihren großen Tag. Der Winter ist noch einmal mit aller Macht eingezogen. Ein eisiger Sturm fegt die, ich wiederhole, fegt durch die von Kriegsschäden vollkommen verschonte Stadt. Verehrte Hörer, soeben wird die Konferenz eröffnet.
Nicht ganz 24 Minuten lang ist die älteste erhaltene Aufnahme des Landessenders. Warum ausgerechnet sie noch existiert, ist nicht ganz klar, sagt Katrin Subota-Heidelk.
War wahrscheinlich von politischer Relevanz und es wurde dann entschieden, das wird nicht überspielt, dieses Band.
Das Gleiche gilt wohl auch für den Kommentar des roten Pastors Karl Kleinschmidt. Der SPD-Genosse und Schweriner Domprediger plädiert damals für den Zusammenschluss von SPD und KPD zur SED.
Vom Zusammenschluss verspreche ich mir eine außerordentliche Intensivierung in der Bemühung um die Demokratisierung Deutschlands. Und dass der Zusammenschluss der beiden Arbeiterparteien der Demokratisierung Deutschlands und unseres Landes hier im engeren außerordentliche Dienste leisten wird.
Pastor Kleinschmidt, Mitbegründer des Kulturbundes in Mecklenburg und zeitweise Leiter der Informationsabteilung der mecklenburgischen Landesregierung, verantwortet den Aufbau des Landessenders mit. Er sitzt im sogenannten Funkbeirat als Vertreter der Landesregierung.
Die ersten Anfänge waren noch recht primitiv, nicht nur was die Technik anbelangt, auch was die Fähigkeiten der Mitarbeiter anbelangt.
Erinnert sich Kleinschmidt 1965. Jahrelang geht er auch selbst regelmäßig auf Sendung. Obwohl er als wortgewaltiger Pastor das Reden gewohnt ist, hadert er zunächst mit dem Medium Radio.
Ich muss gestehen, dass also die ersten Versuche mit geradezu schrecklichem Lampenfieber verbunden waren und geholfen worden ist mir dann von Freunden dadurch, dass sie sich eben neben das Mikrofon gestellt haben. Und das war eine sehr wesentliche Hilfe für mich, sodass ich nicht mehr nur in einen toten Apparat hineinzusprechen brauchte.
Er ist nicht der einzige Mitarbeiter des Senders, der das Radiomachen erst beim Radiomachen lernt. William Adelt, der erste künstlerische Leiter des Landessenders, erinnert sich 20 Jahre später an andere Laien, die scheiterten.
Die ersten Sprechergebnisse waren natürlich fürchterlich. Also ich habe selbst einmal eine Sache gehört, wo ich gesagt habe, so kann man nicht sprechen.
Promi-Besuch in Mecklenburg im Dezember 1949 und das Radio ist dabei.
Ich stehe mit dem Mikrofon auf dem Marktplatz in Grabow und hier empfängt die Bevölkerung der Stadt Grabow den Präsidenten Wilhelm Pieck.
Seit 4 Jahren gibt es nun den Landessender Schwerin. Statt anfangs 2x30 Minuten sendet er nun fast 5 Stunden pro Tag. Die werden auch mit Live-Reportagen wie dieser gefüllt.
Zur Begrüßung haben sich neben der Bevölkerung der Stadt der Ministerpräsident des Landes Mecklenburg, Wilhelm Höcker, eingefunden.
Ja, ja. Herzlichen Hallo. Dank für die Begrüßung.
Ich grüß im Namen des ganzen mecklenburgischen Volkes mein herzliches Willkommen.
In aller Frühe seid ihr schon hier, ja? Nur, es geht gut vorwärts, ja? Gut. Nur, das ist die Hauptsache. Alles erfüllt
schon. Herr Bürgermeister aus Grabow, Herr Staatspräsident, ich bringe Ihnen die Grüße der grauen Bevölkerung und der gesamten Jugend unserer Stadt. Ja. Und wünsche eine gute Weiterfahrt und viel Erfolg.
Sind Sie zufrieden mit der Bevölkerung?
Wir sind zufrieden.
Ja.
Aha. Im Namen des Landesverbandes der jungen Pioniere begrüße ich Sie auf das Herzlichste. Wir versprechen Ihnen in der Schule immer gut weiterzulernen für die Deutsche Republik. Wir junge Pioniere haben ihn gern.
Dass die Sendezeit des Landessenders zunimmt, liegt auch an verbesserten technischen Bedingungen. Ein 1/2 Jahr nach dem Start ziehen die Radioleute aus den beengten Räumen in der Schweriner Hauptpost aus und in eine umgebaute Backsteinvilla in der Schillerstraße ein.
Kam uns schon ungeheuer prächtig vor. Aber immerhin hatte man damals das schon Gefühl, in unermesslichen Weiten sich da ausbreiten zu können, nach der außerordentlichen Beengtheit dort in der Post.
Erinnert sich 1965 Karl Kleinschmidt. Der Schweriner Domprediger spricht im Landessender wöchentlich Kulturkommentare. Immer live.
Es konnten keine Hörfunkbeiträge vorproduziert werden, wie man das heute kennt. Es konnten auch keine Interviews aufgezeichnet werden. Es wurde immer live eingesprochen, aber diese Interviews und Beiträge wurden natürlich vorher aufgeschrieben.
Weiß NDR-Archivarin Katrin Subota-Heidelk. Der Grund, es gab damals kaum Tonbänder. Selbst Hörspiele, die schnell zu den beliebtesten Sendungen des Landessenders gehören, werden lange live produziert.
Ich kann mich erinnern, dass wir damals sehr viele schöne Hörspiele gebracht haben, vor allen Dingen Plattdeutsch, ausgeführt von den Mitgliedern der Fritz-Reuter-Bühne hier in Schwerin. Und diese Sendungen haben einen sehr guten Anklang gefunden.
Berichtet 1965 eine frühere Mitarbeiterin des Senders. Beim Live-Senden konnten durchaus Pannen passieren, erinnert sich später der Schweriner Schauspieler Hans Rogge.
Wir lasen so unsere Sache vom Blatt ab. Nun hat aber dieser junge Schauspieler eine größere Pause und passt nicht auf, wie nun der Dialog zwischen Käthe Pingel und mir zu Ende ist und der junge Schauspieler einsetzen muss. Da geht der mit seinen Gedanken in den Schlossgarten spazieren oder sonst wo. Nun mussten wir ihm erst durch Anstoßen aufmerksam machen, dass er an der Reihe war. Ich wusste gar nicht, wo es weiterging. Wir halfen ihm schnell, zeichnen ihn. In dieser kurzen Zeit, immerhin konnte es eine Minute gewesen sein, die vergangen war, und das war ein sehr großes Loch. Der junge Schauspieler hatte in der Aufregung einen puderroten Kopf gekriegt, die Schweißperlen standen ihm vor der Stirn. Ja, er war vollkommen aufgeregt, er fing an zu stottern und stotterte und war die ganze Sache glatt kaputt.
Weil alles live gespielt und nichts aufgezeichnet wird, versendet sich der Patzer. Glück für den jungen Schauspieler, Pech für die regionale Radiogeschichte. Nicht nur in diesem Fall. Vom Schweriner Landessender, der von 1945 bis 1952 existierte, ist nur eine Handvoll Beiträge überliefert. Auch von den anderen in der sowjetischen Besatzungszone geschaffenen Landessendern gibt es kaum Tonaufnahmen. Doch anders als in Weimar, Potsdam und Leipzig gibt es in Schwerin noch fast alle Sendemanuskripte.
Bei Sendungen, von denen wir keine Tonaufnahmen haben, aber die Manuskripte, da ist es natürlich das Besondere, dass wir überhaupt wissen, was gesendet wurde.
Freut sich NDR-Archivarin Katrin Sobota-Heidelk.
Diese Manuskripte sind also sowohl Rundfunkgeschichte als auch Zeitgeschichte. Das ist eigentlich der Wert dieser Manuskripte. Und wir haben 4500 Sendemanuskripte zwischen 1946 und 1966 und die sind erschlossen.
Eines davon eine Tagesprogrammvorschau aus dem Sommer 1946. Das Manuskript enthält nicht nur den Sprechertext, sondern auch genaue Angaben zu den Musiktiteln, die in der 15 Minuten langen Sendung gespielt wurden. Mit Hilfe einer durch künstlichen Intelligenz kreierten Stimme, die dem damaligen Sprechstil nahekommt, dem Originaltext und der Originalmusik lässt sich diese Sendung rekonstruieren.
Landessender Schwerin auf Mittelwelle 243,7 Meter, 1231 Kilohertz. Die Zeit. Es war 9.45 Uhr. Verehrte Hörer, wie jeden Tag bringen wir auch heute für Sie die musikalische Programmvorschau in Verbindung mit dem Berliner Rundfunkprogramm. Für Mittwoch, den 21. August 1946. Hören Sie gut zu. Die Berliner Kollegen sind schon sehr früh auf und wir hören von ihnen die ersten Nachrichten um 6 Uhr. Der Landessender Schwerin folgt um 6.20 Uhr mit dem Landfunk. Anschließend treiben wir 10 Minuten Gymnastik. Berlin wird uns vorturnen. Und für die, welche noch nicht wach sind, um 6.40 Uhr wecken mit Musik. Das aktuelle Wort zum Tage bringt uns der Landessender Schwerin um 7 Uhr. Und der Landesnachrichtendienst sagt uns Wichtiges aus Mecklenburg-Vorpommern. Um 7.45 Uhr für unsere Hausfrauen der Frauenfunk. Um 12.50 Uhr bis 13 Uhr unser Schulfunk. Nach dem Tischkonzert um 13.15 Uhr legt uns Berlin die tägliche Zeitungsschau vor. Um 14.30 Uhr die Wasserstandsmeldungen und im Anschluss daran die Stimme des Kulturbundes liest uns Literatur aller Zonen vor. Um 16.10 Uhr meldet sich wieder der Landessender Schwerin mit dem Kinderfunk, dem sich die Sendung 5 Minuten bildende Kunst anschließt. Wir machen diesmal einen Rundgang durch das Schweriner Museum. Nachdem wir uns dort genug über Kunst unterhalten haben, schalten wir wieder nach Berlin und hören um 17 Uhr die klingende Leinwand. Hier spricht die Freie Gewerkschaft, heißt die nächste Sendung aus Mecklenburg. Und der Spiegel des Aufbaus zeigt uns die Arbeit in unserer Heimat. Es folgen die Zwischenmusik und eine interessante Sendung, die Stimme der Demokratie.
Originalmusik, Originaltext, KI-generierte Stimme. So könnte der Landessender Schwerin im Sommer 1946 geklungen haben. Anfang März 1946 überträgt der Landessender die Gründung der Freien Deutschen Jugend aus dem Schweriner Staatstheater. Zum feierlichen Anlass spielt die Mecklenburgische Staatskapelle. Beethovens Egmont-Ouvertüre, in diesem Fall akustisch, nicht unbedingt ein Hochgenuss. Die Aufnahme ist die zweitälteste, die es vom Landessender Schwerin gibt. Konzerte der Staatskapelle sind dort anfangs relativ häufig zu hören. Mal das ganze Orchester, mal ausgewählte Solisten. Das hat einen einfachen Grund.
Wir hatten nur einen Bestand von ca. 20 Schallplatten.
Erinnert sich eine der ersten Mitarbeiterinnen des Senders. 1965.
Dann haben wir in unseren Sendungen einen Aufruf erlassen und um Schallplatten gebeten.
Dieser Aufruf wird am 11. Januar 1946 gesendet. Einen Mitschnitt gibt es nicht. Im Archiv des NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern hat sich aber das Sprechermanuskript erhalten. Zum Leben erweckt durch eine mit künstlicher Intelligenz erzeugten Stimme im Stil der damaligen Zeit, klingt der Aufruf so.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Landessender fordert Sie auf, am Auf- und Ausbau unseres Senders mitzuwirken. Da wir unseren Sender aus dem Nichts geschaffen haben, ist verständlich, dass uns keinerlei Archive zur Verfügung stehen. Hierbei ist Ihre Hilfe erforderlich. So fehlen uns ganz besonders spielfähige Schallplatten. Besitzer solcher Platten, seien es Sprech-, Gesang- oder Musikplatten, Ernstes oder Heiteres, bitten wir, uns derartige Platten zur Verfügung zu stellen, bis der Landessender selbst über ein eigenes Archiv verfügt. Also Mecklenburger und Vorpommern, helft mit, ein Programm zu gestalten.
Einer, der daraufhin seinen Plattenschrank öffnet, ist der Schweriner Dompastor Karl Kleinschmidt.
Es fehlt an Musikinstrumenten, es fehlt an Schallplatten. Na und was ich da zur Verfügung hatte, das habe ich eben damals dem Sender zur Verfügung gestellt, damit er erst einmal anfangen könnte.
Erinnert sich Kleinschmidt, der regelmäßig Kulturkommentare im Landessender sprach, 1965. Die Platten, die der Landessender nun bekommt, sind so bunt wie die Hörerschaft. Anhand überlieferter Sendemanuskripte lässt sich nachvollziehen, dass das Musikprogramm der ersten Monate eine Art Kesselbuntes war. Deutsche Operetten und Uferschlager, sowjetische Arbeiterlieder, aber auch amerikanischer Jazz.
Turn on that red hot heat, let's take a holiday. Wake up and get out of your shell.
Die Spenden helfen dem Landessender zunächst aus der Klemme. Eine dauerhafte Lösung sind sie aber nicht. Manche Schellackplatten werden so oft gespielt, dass sie bald unbrauchbar sind. Das zeigen Akten des Landessenders, die im Deutschen Rundfunkarchiv liegen. Auch deshalb ist Live-Musik beim Schweriner Landessender unabdingbar. Im kleinen, hallenden Studio in der Schweriner Hauptpost funktioniert das Musizieren vor dem Mikro eher mittelprächtig, erinnert sich 1965 Elisabeth Jastrow. Sie war für den Kinderfunk und den Kinderchor Schweriner Schelme zuständig.
Der neue Sender war für mich eigentlich eine ganz kleine Enttäuschung, denn ich hatte mir etwas anderes darunter versprochen und wir drängelten uns schrecklich mit allen Kindern, aber es machte eben doch so viel Spaß, dass man nicht wieder davon loskam.
Nach dem Umzug in das Funkhaus Schillerstraße gibt es einen richtigen Sendesaal. Dort schmettern die Schweriner Schelme richtig los.
Dann hatten wir also 100 Kinder etwa im Sendesaal in der Schillerstraße und arbeiteten an zwei Mikrofonen und die Sendung dauert eine halbe Stunde. Und es war also jedes Mal eine schreckliche Aufregung, dass nun keins von den 100 Kindern sich versprach oder etwas verkehrt machte oder lachte oder daneben hopste.
Der Landessender engagiert nun auch ein eigenes Orchester. Das erfüllt sogar Musikwünsche.
Damals schon in den Jahren 47, 48, 49 so, dass wir einen engen Kontakt mit unseren Hörern durch die Wunschkonzerte hatten. Brigaden sprachen über ihre Arbeit und äußerten anschließend einen Musikwunsch, den wir dann in unseren Wunschkonzerten erfüllten.
Erinnert sich die damals zuständige Redakteurin. Manche Begehren werden allerdings abgewiesen, zum Beispiel das eines jungen mecklenburgischen Künstlers.
Dieser Komponist hatte uns sein Werk auf Band gespielt und wir haben das mal in einer Abendsendung gebracht. Nun Plötzlich klingelte das Telefon und der Komponist war am Apparat und dankte uns, dass wir also sein Werk gebracht hätten, und machte uns aber gleichzeitig den Vorschlag, ach, es hätte ihm eben so gut gefallen, ob die Möglichkeit nicht bestände, dieses Werk oder dieses Stück innerhalb einer halben Stunde nochmal zu bringen. Hätten wir das getan, hätten wir bestimmt einen Anruf von unseren Hörern bekommen. Hört mal, was macht ihr da?
Beschwerden über die Musikauswahl gehören beim Landessender zum Alltag. Und das zeigen die Akten im Deutschen Rundfunkarchiv.
Das Musikrepertoire des Landessenders ist nicht sehr umfangreich. Eine Unterhaltung ergab, dass vor allem Jugendlieder und politische Lieder fehlen. Es fehlen dem Landessender auch 6 bis 10 Minuten Bänder Operettenmusik und gute Walzer. Ferner Musik aus neuen Filmen.
Heißt es beispielsweise im Protokoll einer sogenannten Programmkontrolle vom Februar 1950. Selbst der Landesvorstand der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in Mecklenburg wendet sich wegen der Musik an den Intendanten. Er reicht eine Beschwerde von SED-Mitgliedern der Insel Rügen weiter.
Diese Genossen beklagen sich darüber, dass sehr oft schwere Musik gebracht wird. Somit werden viele Rundfunkhörer, da sie zum Teil diese Musik nicht verstehen, gezwungen, westliche Sendungen zu übernehmen.
Die Genossen der Landesleitung fordern den Genossenintendanten auf, für mehr populäre Musik zu sorgen.
Dadurch wird in breitestem Maße verhindert, dass sich unsere Bevölkerung die Lügen der westlichen Sender anhört.
Als sich der Programmstart zum 20. Mal jährt, schreibt Alfred Zahn, einer der ersten Intendanten, seine Erinnerungen auf. Die 4 Schreibmaschinenseiten werden heute im Deutschen Rundfunkarchiv in Potsdam verwahrt. Titel: Wie der Pfaffenteichsender groß wurde. Zahn berichtet unter anderem über seinen ersten Tag beim Landessender.
Skeptisch stand ich an einem schönen Frühlingstag des Jahres 1947 vor dem Häuschen in der Schillerstraße in Schwerin. Das also ist das Funkhaus von Schwerin, dieses Puppenhäuschen, dachte ich. Immerhin war ich aus New York, wo ich ja bis vor wenigen Monaten gelebt hatte, ganz andere Dimensionen gewohnt.
Der Hochmut des aus dem amerikanischen Exil zurückgekehrten Kommunisten legt sich schnell.
Funkbesessenheit, das ist wohl der treffende Ausdruck für die Arbeitshaltung und die Einstellung zu den oft unlösbaren Aufgaben, die vor der kleinen Mannschaft des Landessenders Schwerin standen. Das war eine verschworene Gemeinschaft, die Tag und Nacht auf den Beinen war, der kein Weg zu weit, keine zeitraubende Arbeit zu viel war.
Radio machen ist am Anfang ein Kraftakt, buchstäblich.
Wenn wir damals auf Reportage auszogen, dann schleppte der Techniker mit einem schweren Wagen hinter uns her und die Apparaturen, die wogen ungefähr einen halben Zentner. Es war natürlich erheblich schwieriger und wir waren nicht so beweglich, wie man heute ist.
Erinnert sich 1965 die Kinderfunkredakteurin Elisabeth Jastrow. Einer dieser Techniker beim Landessender ist Alfred Grützmacher. Sein Enkel arbeitet heute als Digitalkoordinator im NDR-Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern. Radiomachen sei eben Familientradition, sagt Uwe Grützmacher und lacht. Sein Opa Alfred fing als Fahrer von Adele an. Das war keine Angestellte, sondern der erste Übertragungswagen des Landessenders.
Er stieg dann auch ins Technikgeschäft ein und hat sich von seinen erfahreneren Kollegen dann auch zeigen lassen, wie das geht. Wie man improvisiert ohne Ende aus dieser Technik, die sehr, sehr störanfällig war, dann noch immer das Beste rauszuholen und sendesicher zu sein.
Der Landessender beginnt bei Null. Weil er die erste Radiostation aus und für Mecklenburg-Vorpommern ist, müssen die Mitarbeiter alles beschaffen oder selbst neu um- und ausbauen.
Der erste Ü-Wagen, die Adele, das war ein Brotwagen. Er hat im Krieg oder vor dem Krieg Brot ausgefahren. Das wurde alles rausgerupft und dann haben sie da behelfsmäßig Technik eingebaut.
Weiß Uwe Grützmacher. Sein Opa habe den Job beim Radio nicht nur geliebt, sondern ihn nahezu perfekt verkörpert.
Er war ein Meister des Improvisierens. Das haben wir auch an allen sonstigen technischen Dingen im Haushalt kennengelernt. Er hat viel gebastelt und es hat immer funktioniert am Ende. Und ich glaube, das war das, da hatte man ein so weites Feld damals, als man dieses Ganze auch erst aufgebaut hat, von Null an aufgebaut hat. Das hat ihm, glaube ich, richtig Spaß gemacht.
Probleme bereitet vor allem die Sendeanlage. Am Anfang ist es ein ausrangierter 100-Watt-Sender der Landespolizei. Hörer in Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswald erreicht er nicht. Besser wird der Empfang außerhalb Schwerins erst durch einen 130 Meter hohen Sendemast in der Möwenburgstraße. Als im Februar 1949 ein Orkan der Windstärke 12 über Norddeutschland tobt, reißt ein Ankerseil. Der Turm knickt ein und schließlich um. Ärger machen immer wieder die Senderöhren. Sie brennen häufig durch.
Und immer wenn die kaputt waren, man eine neue Röhre irgendwo ranschaffen musste, von anderen Sendern, die es im neuen Deutschland dann gab, fiel man auf diese 100-Watt-Variante zurück und aus dem Landessender wurde wieder der Pfaffenteichsender.
Berichtet Uwe Grützmacher. Bei außergewöhnlichen Wetterlagen dreht sich das Bild. Dann findet der Schweriner Landessender Hörer sogar fernab von Mecklenburg.
Damals hat man auf Mittelwelle gesendet und da entstehen ja auch gerne mal Überreichweiten und gab sogar Hörerpost aus Nordafrika, wo Leute von dort schrieben, dass sie den Sender gehört haben. Und das war natürlich ein großes Hallo dann sicherlich in der Belegschaft.
Gefühlt so weit weg wie Afrika sind für die Mitarbeiter des Schweriner Landessenders die vorpommerschen Regionen. Nicht mental, sondern verkehrstechnisch. Reisen sind in der Nachkriegszeit beschwerlich. Mit dem betagten Ü-Wagen Adele touren Reporter und Techniker oft tagelang durch die Gegend, um vor Ort Reportagen aufzunehmen. Wie kompliziert Reisen damals ist, zeigt ein Beispiel aus dem Juli 1946. Damals wird der Schriftsteller Gerhard Hauptmann beerdigt. Am Tag zuvor gibt es im Stralsunder Rathaus eine Trauerfeier und das Radio ist dabei.
Am Sonnabend, den 27. Juli, am Vorabend des Sonntags, an dem die sterbliche Hülle des großen Dichters seinem Wunsche gemäß vor Sonnenaufgang auf der Insel Hiddensee beigesetzt werden wird.
Bei dieser Trauerfeier spricht auch William Adelt, der künstlerische Leiter des Landessenders. Er ist am nächsten Tag bei der Beisetzung Hauptmanns auf Hiddensee. Am selben Abend soll Adelt im Schweriner Funkhaus von der Bestattung berichten. Ein verwegener Plan.
Um 10 fuhren wir also mit dem Dampfer zurück und waren so gegen 12 wieder in Stralsund. Ich suchte meinen Wagen und der Chauffeur war nirgends zu finden, der Wagen auch nicht. Zugverkehr war damals sehr schlecht, es bestand an dem Tag überhaupt keine Möglichkeit, mit dem Zug zur Zeit rüber zu kommen. Ich hatte um 6 Sendung. In dem Moment kam Wilhelm Pieck raus und dann fragte Pieck, hast du welche Schwierigkeiten? Da sage ich, ja, ich dachte, ich habe heute Abend um 6 Sendung in Schwerin und es besteht keine Möglichkeit, dass ich rüberkomme.
Erinnert sich William Adelt 1965, weil Pieck, damals Chef der SED, einen Anschlusstermin in Kröpelin hat, nimmt er den Radiomann kurzerhand in seinem Wagen mit. In Kröpelin findet William Adelt mit viel Glück eine neue Mitfahrgelegenheit. Diesmal im Auto eines Offiziers der sowjetischen Militäradministration.
Und der Oberst sagt, ich nehme Sie mit bis Wismar. Von Wismar müssen Sie dann sehen, wie Sie weiterkommen. Und die Zeit wurde immer knapper und immer knapper. Ich fuhr also los und wir kamen bis Wismar. In Wismar war Gott sei Dank keiner von den Kameraden da, die er suchte. Schaffte er mich her nach Schwerin. Ich kam ganz genau zur Sendezeit gerade an. Man stand auf der Treppe und sagte, der Kerl kommt nicht. Wir müssen sehen, dass das jemand anders spricht. In dem Moment rannte ich die Treppe rauf und dann war die Sendung endlich.
Als der Landessender Schwerin zum ersten Mal auf Sendung geht, ist das eine Art Weihnachtsgeschenk. Auf Befehl. Die sowjetische Militäradministration ordnet 1945 den Aufbau von Landesprogrammen an. Das passiert in Schwerin, Weimar, Dresden und Potsdam, später auch in Halle. Die Sowjets zensieren die Programme der Rundfunkstationen in ihrer Besatzungszone, ähnlich wie die Briten, Franzosen und Amerikaner. Gesendet wird nur, was den Siegermächten genehm ist. Die Sowjets sorgen zudem dafür, dass die Schlüsselposten im Landessender Schwerin mit KPD, später SED-Genossen besetzt werden. Zum Beispiel der Chefsessel. Im Juli 1946 schreibt der Intendant des Landessenders über das Selbstverständnis seiner Anstalt.
Der Landessender hat in Mecklenburg-Vorpommern eine überaus große politische und kulturelle Bedeutung, die weit über die normalen Aufgaben eines Landessenders hinausgehen.
Im beginnenden Kalten Krieg zwischen Ost und West hat der Rundfunk bald eine wichtige ideologische Aufgabe.
Dem Landessender steht der Großsender Hamburg der britischen Besatzungszone entgegen, der gerade in Mecklenburg-Vorpommern bisher der dominierende Sender war und gerade infolge seines vielseitigen Programms, sowohl in politischer wie kultureller Hinsicht, von den Hörern in Mecklenburg-Vorpommern außerordentlich gern gehört wurde und noch gehört wird.
Die Konkurrenz zwischen dem Landessender Schwerin und dem Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg ist anfangs noch eine gegenseitige.
Ich glaube, es war ein guter Einfall, als wir uns daran machten, Sendungen in plattdeutscher Sprache zu machen. Bestärkt wurden wir in diesem Vorhaben nach einem Besuch von Mitarbeitern des Nordwestdeutschen Rundfunks in Hamburg,
schreibt Alfred Zahn, der 1947 ins Amt gekommene Intendant des Landessenders Schwerin, in einem persönlichen Rückblick. Zahn ist selbst gebürtiger Hamburger und dort aufgewachsen.
Als die darüber klagten, dass die englische Vorzensur ihres Senders plattdeutsche Sendungen verboten hatte, gingen wir daran, außer den wöchentlichen plattdeutschen Hörspielen, die anfangs nicht immer dem neuen Leben entsprachen, plattdeutsche Nachrichten und auch Kommentare zu senden.
Beim Start des Landessenders versprach Mecklenburg-Vorpommerns späterer Ministerpräsident Wilhelm Höcker, dass die Station nicht, wie der Rundfunk der NS-Zeit, lügen, hetzen und verdummen würde. Am Anfang ist das tatsächlich so, weiß NDR-Archivarin Katrin Sobota-Heidelk.
Der Sender selbst stand noch nicht so unter einem politischen Diktat. Es ging ums nackte Überleben, auch in den Themen der Sendung. Da waren Heimkehrer, Flüchtlingsproblematik, Lehrerausbildung, dann die Läuseplage bei den Kindern, dann gab es mal ein Kaninchensterben.
Überwacht wird das Programm des Landessenders auch vom sogenannten Funkbeirat. Der ähnelt den Rundfunkräten in den westlichen Besatzungszonen und ist überparteilich besetzt. Neben SED und CDU hat auch die liberale LDP einen Sitz. Hinzu kommen unter anderem Vertreter der Gewerkschaft, der Landeskirche, des Kulturbundes und des Schweriner Theaters. Es gibt Sendungen wie Stimme der Demokratie und Spiegel des Aufbaus. In ihnen kommen Menschen zu Wort, die nach dem Schrecken der Nazi-Herrschaft ein besseres Deutschland errichten wollen. Zu ihnen zählt auch der Schweriner Dompastor und Sozialdemokrat Karl Kleinschmidt. Während der NS-Zeit Mitglied der Bekennenden Kirche. Er hatte sich öffentlich gegen die Judenverfolgung ausgesprochen. Nach dem Krieg gründet Kleinschmidt den Kulturbund in Mecklenburg-Vorpommern mit und engagiert sich beim Aufbau des Landessenders.
Meine Tätigkeit beschränkte sich im Wesentlichen auf das Sprechen von Kulturkommentaren und es hat immerhin ein paar Jahre gedauert, dass ich regelmäßig jede Woche einen Kulturkommentar gesprochen habe, der sich im Wesentlichen auf das sich entwickelnde kulturelle Leben in Mecklenburg bezog.
Erinnert sich Kleinschmidt 1965 in einem Zeitzeugengespräch. Seine Sendung wird auch in der benachbarten englischen Besatzungszone gehört.
Die schönste Erinnerung in dieser Beziehung ist, dass mir eines Tages durch Brief mitgeteilt wurde, dass sich in Brunsbüttel-Kog in Schleswig-Holstein eine kleine Hörergemeinschaft gebildet hatte, die regelmäßig meine Kulturkommentare damals abhörte und dann auch verhältnismäßig regelmäßig mir ihre Meinung dazu geschrieben hat.
Das Interesse an seinen Beiträgen im Schweriner Landessender habe daran gelegen, dass er
nicht nur meine Meinung zu besonderen kulturellen Ereignissen gesagt habe, sondern gleichzeitig auch widersprechenden Meinungen das Wort gegeben habe, dass verschiedene Ansichten sich in diesen Kommentaren begegneten, das angeregt hat, nun diese Fragen auch selbst zu diskutieren und sie nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, als ob ein Lehrer zu Schülern spräche.
Doch dieser demokratische Ansatz verliert sich beim Landessender zunehmend. Mitarbeiter und Programm werden an die politische Leine der SED gelegt. Selbst von Pförtnern und Reinemachefrauen wird die Parteizugehörigkeit erfasst. Das zeigen die überlieferten Personalakten im Deutschen Rundfunkarchiv. Zitat aus der sogenannten Kaderplanung Landessender Schwerin vom November 1951.
In der Redaktion arbeiten vorwiegend Kollegen bürgerlicher Herkunft. Da fehlen Nachwuchskräfte aus Arbeiter- und Bauernkreisen. In der technischen Abteilung sind überwiegend Kollegen mit westlicher Gefangenschaft tätig.
Je mehr sich die DDR-Gesellschaft stalinisiert, desto doktrinärer wird es auch beim Landessender. Die Partei, die hat immer recht. Als die DDR 1952 die Länder faktisch auflöst, wird der Landessender Schwerin abgeschaltet. Die wenigen verbleibenden Mitarbeiter liefern nun Beiträge an den zentralen von Berlin aus gesteuerten Rundfunk.
Die Arbeit des Studios begann ganz im Schatten des ehemaligen Landessenders. Die Umstellung hatte zunächst zur Folge, dass die Arbeitsfreude bei einzelnen Kollegen recht gedämpft war. Man fühlte sich ein wenig außerhalb des echten Funkgeschehens.
Beschreibt ein Rechenschaftsbericht aus dem Januar 1953 die Stimmung im Schweriner Funkhaus. Verfasst vom SED-Parteisekretär. Der lobt den neuen Geist im Haus.
Täglich findet eine Sitzung des gesamten Kollektivs, vom Kraftfahrer bis zum Studioleiter, statt, in der die politische Argumentation und die Arbeit des Tages besprochen wird. Auf Anregung der Betriebsparteiorganisation wird eine tägliche Überprüfung durchgeführt, ob das Prinzip der revolutionären Wachsamkeit von jedem eingehalten wird.
Stalinismus pur. Vom hoffnungsvollen Anfang des Landessenders, vom versprochenen demokratischen Geist, ist nichts mehr übrig. Das war der Kunstgarten zu 80 Jahre Radio aus und für Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Heiko Kräft. Vielen Dank für Ihr Interesse.
ARD